Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo. Willkommen beim Fan-Podcast Ekstase im Waldstadion mit Emanuel, Marco und meiner Wenigkeit Matthias.
Auch von mir, Emanuel hier. Also herzlich willkommen zu dieser Premierenfolge zu Ekstase im Waldstadion.
Ekstase im Waldstadion!
Was für ein unfassbar wildes Spiel das jetzt am Samstag war gegen Mainz. Da müssen wir natürlich einmal drauf schauen. Wir gucken aber auch, wie war denn jetzt alles bis zur Winterpause? War es gut, war es schlecht? Was ist mit unserer Delle hinten raus? Und was braucht die Eintracht, um gut wieder aus der Winterpause zu kommen? Das alles und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden wir jetzt hier in Ruhe besprechen. Matthias, Marco und ich. Und wir gehen natürlich sofort rein in dieses unfassbar wilde Spiel gegen Mainz.
Also ich würde erstmal reingehen, das Skript für unsere erste Folge hieß eigentlich auch mal 29 Points. Muss ich mich leider jetzt korrigieren, sind im Endeffekt jetzt nur 27. Unerwarteterweise, ich muss auch sagen, ich bin seit langer Zeit wieder mal wirklich, habe ich enttäuscht im Stadion sitzen müssen, weil man einfach mehr erwartet oder erhofft hatte. Wie das ganze Spiel sich entwickelt hat, war natürlich alles andere als gut und glücklich. Also ich denke mal, das Karma von Mainz 05 sollte für die restlichen Spiele der Saison aufgebraucht sein. Vielleicht das Glück, was wir vorher in den ganzen Spielen hatten, das hat uns diesmal auf jeden Fall des Öfteren gefehlt.
Marco, dein Take, was sagst du?
Schwer zu sagen. Ich glaube, ja, Glück einerlei, aber sei halt einfach auch der Müdigkeit, der mentalen Müdigkeit geschuldet. Spieler haben noch nicht dieses Pensum absolviert in dieser Mannschaft und es ist wichtig, dass in der Rückrunde die Jungs wieder nachkommen, damit man besser rotieren kann und der Erfolg sich einstellt.
Ja, also da hätte ich zwei Takes. Also einmal spielt Theater im Endeffekt mit der Verletzung, wo wahrscheinlich die meisten Spieler gar nicht spielen würden. Dazu wahrscheinlich nicht auf seiner Lieblingsposition. Ein Larsson ist aktuell auch noch nicht so spielfit, dass er uns im Endeffekt weiterhilft. Auch jetzt auch wieder in dem Spiel leider auch nicht. So zwei Spieler dann, sagen wir es mal, zu 20% ersetzen zu müssen, ist natürlich dann eine hohe Hürde und kann Eintracht Frankfurt einfach auch nicht stemmen. Und so weit realistisch muss man im Endeffekt auch bleiben. Genauso wie es schwerfällt, einen Kevin Trapp zu ersetzen, auch wenn ein junger Torwart, der aus Brasilien schon gute Spiele für uns gemacht hat, kein schlechter ist, aber er einfach noch Zeit braucht. Wahrscheinlich ist das wieder ein Trainerthema, dass wir ihn vielleicht vorher hätte einsetzen können, zumindest in Pokalwettbewerben oder vielleicht auch in Testspielen. Oder ich denke, er war sehr überrascht, dass er mittags spielen musste. Also es ist so, wie man hört, kam die Abmeldung von Kevin Trapp ja wohl auch sehr kurzfristig, wo eine Erkrankung wohl nochmal zurückgekommen ist. Und deswegen, das Mindset für junge Spieler, sich einen Tag vorher vorbereiten zu können auf ein Spiel, damit fällt es einem auf jeden Fall viel einfacher, um so ein Ding anzugehen. Unglücklicherweise ist natürlich Kral auch noch ausgefallen. Ob der jetzt mit Kevin Trapp gekuschelt hat, das ist ein anderes Wissen, ja.
Ich würde es noch nicht nur auf Kawa Santos dienen, sondern auch sagen, ja, natürlich, also das ist das Offensichtliche, der hat einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt. Das ist auch was, was man, unabhängig, ob der jetzt einen Tag vorher Bescheid wusste oder drei Stunden, einem sehr, sehr jungen Spieler auch einfach zugestehen muss. Das passte dann einfach ins Bild dieses Tages, dieser Komplettausfall leider von ihm. Aber ich finde auch, dass kein einziger Spieler wirklich an seinem Leistungsmaximum war, also noch nicht mal nah dran. Man hat Mamouche angemerkt, er ist komplett überspielt, er hat keinen guten Ball gehabt, keine gute Dynamik, kaum gute Annahmen, jede Aktion war irgendwo schon unsauber. Das ist jetzt nicht ein Vorwurf, sondern es ist einfach nur die Beobachtung. Ich glaube auch, dass man bei vielen anderen Spielern gesehen hat, dass da so ein bisschen die Frische im Kopf gefehlt hat und dass die Mannschaft schon einfach eine lange Runde schon spielt mit drei Wettbewerben. Und dass es jetzt einfach gut ist, wenn alle mal den Kopf ausmachen können, sich unter den Weihnachtsbaum setzen und dann in 2 Wochen wieder angreifen. Ich glaube, die Pause tut jetzt jedem mal gut.
Also ich geh mal ein bisschen positiv an das Spiel ran. Ich muss sagen, wir haben zu Beginn haben wir eine Riesenchance von Skiri mit einem Dropkick, der 10 cm über die Latte geht. Dann, glaube ich, war die Collins-Szene, wo er querlegen will oder anstatt ihn vielleicht einfach direkt reinzuschießen, kam dann, glaube ich, sogar noch vor dem komischen Tor, das da entstanden ist.
Ja, das war noch beim Stand von 0-0.
Pipli Charles grüßen, ja. Wenn du dann das Tor machst, dann ist das Spiel, dann haust du die wahrscheinlich, dann verbesserst du wahrscheinlich dein Torverhältnis, ja. Dann gegen eine sehr tief stehende Mannschaft, ich habe teilweise zu meinem Nachbarn gesagt, die stehen ja tiefer als Augsburg, zu agieren, selbst schon vor der roten Karte, ist dann einfach schwer. Und das altbekannte Thema, wo nicht nur Eintracht Frankfurt Riesenprobleme hat, Ideen zu finden, sondern auch, mein bestes Beispiel ist bei Dortmund, ja. Die Bayern haben das gegen uns auch bei dem 3-3 auch sehr schwer gehabt. Das war ein ähnliches Spiel. Wir haben dann durch individuelle Klasse die Tore gemacht. Mainz hat die absolut nur mit einem Riesenspielglück gemacht. Die haben 3-mal aufs Tor geschossen und keines der Tore darf passieren im Endeffekt. Das 2-0 wird abgefälscht, der fällt auch sonst nie rein. Dann ist das ein ganz anderes Spiel. Trotzdem haben wir nach der roten Karte noch weitere viele Chancen gehabt. Wir haben noch die Latte, Chaibi hat noch eine Chance, Mamouche 2-mal völlig über, der aktuell ist so, ey, bei ihm läuft es halt, wenn es nicht läuft, läuft es nicht, ist ja immer 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Mamouche hat im Endeffekt 2 große Chancen, die er dann übermotiviert drüber schießt, die er vor ein paar Wochen dann noch einfach unter die Latte genagelt hat. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht, aber natürlich ist dem Ganzen auch geschuldet, dass das halt im Endeffekt Ausfälle existieren und so junge Spieler wie Usun oder so noch nicht ganz so weit sind, wobei ich ganz gerne ihn von Anfang an gesehen hätte und ich immer noch nicht verstehe, warum ein offensiver Mittelfeldspieler meines Erachtens, wie ein Götze selbst, ein Jaibi mehr oder weniger links außen spielt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu altmodisch mittlerweile für diesen Fußball, aber was ein Spieler mit der Ball technischen Stärke eigentlich, die er hat, finde ich, kombinationsstark ist, was er dann links außen soll, wo man eigentlich dann über Dynamik kommt, muss mir einer erklären, so, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann das auch irgendein, früher hat mein Laptop-Trainer gesagt, kann das wahrscheinlich auch, aber ich sehe den Sinn immer noch nicht dahinter und es funktioniert ja auch einfach nicht.
Es ist eine wirklich eine Taktiksache bei meinem Spiel gewesen, weil ich verstehe vor allem nicht, wenn man, wie ich so vernommen habe, mit Flanken agieren wollte und die Mainzer damit in Schwierigkeiten bringen wollte. Warum stellt man dann nicht Matanovic?
Das war auch direkt mein Take. Du hättest eigentlich nach der roten Karte direkt Matanovic einwechseln müssen, selbst. Und wenn es auch für Jaibi ist oder so, weil du hast ja dann Überzahl. Allerdings muss man natürlich sagen, und dann kommt mein Take, den ich auch schon mal angebracht habe, ich sehe uns vorne zu schwach aufgestellt, weil Matanovic leider aktuell in einem kleinen Loch ist. Also für mich, ich traue ihm immer noch zu, der ist 21, dass er da noch dass er Steigerungspotenzial hat und auch, finde ich, vorher das besser gemacht hat. Aber gestern war dann wieder, vorgestern war dann wieder leider eine Kopfballszene, selbst die hat er dann so nicht besonders gefährlich aufs Tor bekommen, die ich jetzt auch gar nicht als große Chance oder so aufgeschrieben habe. Ja.
Er braucht halt regelmäßigen Spielrhythmus mit Flanken, was er halt nicht hat bei uns.
Also der Rasen.
Was er nicht hat, aber was er sich auch nicht sonderlich verdient hat, ne, aktuell. Also er hat ein Tor bisher gegen Kiel und hat in den, dann musst du es halt dann auch anders lösen als 21-Jähriger, der so eine Kante ist. Dann musst du auch in den Spielen, wo er reinkam, in der wir auch eine stärkere Phase hatten, habe ich ihn aber nie stark gesehen. Also als hätte er gar nicht wirklich noch einen großen Impact gehabt. Die Sachen, die er hätte machen können mit hohe Bälle, abfangen, Ball sichern, klatschen lassen, gehen, auch das. Oder ist einfach dann, wenn du 20 Minuten Spielzeit hast und 2 Flanken kommen, sei halt da und kreier wenigstens Gefahr oder halt deinen Fuß rein. Also es muss ja nicht nur auf Kopfbälle gehen. Und all das habe ich nur in Ansätzen leider gesehen. Also er hat jetzt auch wenig Argumente geliefert für Dino Topmöller, dass er sagt, ja komm, jetzt ändern wir mal eben unser Offensivsystem für die letzte halbe Stunde, damit unser Nachwuchsstürmer jetzt sich mal ein bisschen einspielen kann. Das geht ja nicht. So,
nee,
das
zumal wir haben in der laufenden Saison, wir haben relativ wenige Flanken jetzt ligaweit gesehen. Man hat ja wieder gestern gesehen oder auch teilweise in den Spielen davor, dass wir Spieler haben, die diese Flanken trotzdem verwerten können, wie Christensen oder auch der Koch am Schluss, dass er zu Kopfballchancen kommt. Ja? Da fehlt halt bei Matanovic was. Wobei er selbst in Karlsruhe auch nicht dieser typische Strafraumstürmer war, den man hoch anspielt, sondern da hat er auch sehr viel Torgefährlichkeit mit dem Fuß gehabt.
Also halten wir vielleicht ein bisschen fest, es hat wirklich an allem gefehlt, bei manchen sehr viel, Kawa Santos leider, und bei all den anderen hat auch ein gutes Stück gefehlt zu einer normalen Leistung, also alle waren unterdurchschnittlich und ich will es nicht auf eine philosophische Ebene heben, aber ich hatte auch den Eindruck, wir hätten, also die Chance von Usun zum Beispiel, also die Mainzer haben wirklich das gesamte Glück für diese Saison aufgebraucht. Und Frankfurt hätte auch gegen 9 Mann noch eine Verlängerung spielen können und es wäre wahrscheinlich noch 3-mal an den Pfosten gegangen, der Ball. Es gibt, glaube ich, so Spiele, da läuft dann auch gar nichts zusammen und als hätte der Fußballgott da einen Daumen drauf, ihr gewinnt heute nicht. So kam es rüber für mich. Weil ich fand die herausgespielten Chancen auch nicht so stark, um ehrlich zu sein. Also, dass Robin Zentner jetzt ein überragendes Spiel gemacht hat, kann ich jetzt nicht bestätigen. Der ist Bundesliga-Torwart und alle Bälle, die er gehalten hat, die musste er auch halten. Das fand ich tatsächlich bei mir zu wenig zwingend und dass wir dann ein Tor machen nach einer Ecke war irgendwie für mich logischer als ein herausgespielter Treffer. Wollt ihr noch abschließend was zu meinem Spiel sagen? Weil ansonsten würde ich nochmal überleiten zum Punkt, dass es auch ein bisschen was von den Rängen gefehlt hat. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja, also ich war ja live vor Ort, habe auch diesmal spiele ich eine Rolle und habe keiner beeinflusst. Ich habe mich auf einen anderen Platz gesetzt, unglücklicherweise. Ja. Ich habe das Spiel von weiter oben betrachten können und konnte auch die Aufstellung da ja mal ein bisschen besser sehen, als wenn ich sonst sehr nah dran sitze. Ja, ich muss schon sagen, die Luft hat nicht gebrannt, wie des Öfteren schon in dieser Saison. Und damit habe ich schon ein Problem. Ja. Teilweise, wenn der Oberrang jetzt mittlerweile stark besetzt ist mit mehr Leuten, wird es da ein bisschen so auf den anderen verlassen. Und der harte Kern der Ultras ist natürlich noch laut, macht da aber teilweise auch sein eigenes Ding. Ich bin der Letzte, der das jetzt bewerten darf. Ja. Aber es gab früher schon noch Momente, wo es einfach dieses obligatorische Eintracht gab und die Mannschaft vorangepeitscht wurde. Wir hatten das im Spiel gegen Gladbach. Da war das seit langer Zeit wieder mal sogar ähnlich, will ich das bewerten wie oder vergleichen wie bei dem Straßburg-Spiel, wo Rebic früh mit der roten Karte runtergeflogen ist. Mhm. So ähnlich fand ich es in Gladbach. Da haben wir die Mannschaft wirklich, da haben wir den paar Prozent gegeben, um mehr zu erreichen. Ja. Jetzt bei dem Spiel war das wieder sehr schwach, finde ich. Es war irgendwie, der Funken ist nicht übergesprungen. Wahrscheinlich hat es auch natürlich mit dem Team zu tun. Wir haben da natürlich auch ein Problem. Wir haben Spieler jetzt wie mit Christiansen oder auch Mamouche, der das Publikum dann schon nochmal anheizt. Aber es gibt auch teilweise Spieler, die sind dann da schon ja, fast farblos. Und wenn man auch die Statistik der Bundesliga betrachtet, wir haben relativ wenig gelbe Karten. Das finde ich auch immer einen guten Indikator. Ja, dann wenn ich Fußball spiele, auch wenn ich sehr unterklassig gespielt habe, ich will halt gewinnen. Und im schlimmsten Fall bin ich auch einfach mal zu spät. Oder zeige auch mal ein Zeichen. Bevor ich mich irgendwie hier veräppeln lasse oder so, dann tut es auch mal weh. Das sind halt ja wieder wahrscheinlich so Mario Basler-Sprüche, aber für mich ist Fußball immer noch ein Kampfsport, der trotzdem körperlich auch geführt werden muss. Und die Mainzer haben das uns teilweise vorgemacht. Sie haben dann natürlich überdreht wie Amiri. In der anderen Richtung war jemand sehr übermotiviert, der in der Nähe aufgewachsen ist und dann auch für diesen komischen Verein auf der anderen Mainseite gespielt hat, ja. Der dann auch noch vor unseren Fans die Tore bejubeln muss. Ja. Schwierig, ja. Aber da hat auf jeden Fall, es hat was gefehlt. Ja. Timothy Stendler hätte das vielleicht manchen erklären können, was gefehlt hat.
Marco, wie siehst du das?
Schwierig. Ich kann mir wirklich kein Urteil erlauben. Ja, die Mannschaft hatte so gespielt wie und Die Ränge haben das Übrige dazu beigetragen. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich glaube, die waren alle, egal wer, egal ob Ränge oder Platz, einfach nur noch leer.
Also ich würde da mitgehen. Ich finde, es hat auch etwas gefehlt, um das Stadion abzuholen, weil die Offensivbemühungen nicht so stark ausgeprägt waren. Es war jetzt nicht so die fünfte Großchance in Folge und jetzt muss er reingehen und jetzt peitschen wir alle nach vorne, sondern es war mittelgute Flanke, schlechte Flanke. Dann wieder mal so ein Steckpass nach vorne, Eckball. Also es hat was gefehlt, um das Stadion davon zu überzeugen, auch dass da jetzt wirklich noch was geht. Ich fand, selbst bei dem 3-1 nach einer Ecke, wie gesagt, symptomatisch finde ich für das Spiel, dass es eine Ecke ist, dass danach war, das war 74., 75. Minute, danach war 10 Minuten nichts von Frankfurt. Also diese kleine Welle, die du da hattest mit, ey, wir haben jetzt ein Tor geschossen, lass mal wieder Gas geben, also die war sowas von, da kam nichts mehr hinterher. Und wahrscheinlich hat das Publikum das genauso gesehen und gespürt. Und ich glaube nicht, dass es jetzt ein aktiver Liebesentzug war für die Mannschaft, sondern es war einfach ein, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir damit anfangen sollen, weil vielleicht alle insgeheim auch gesehen haben, wie dieses Spiel gelaufen ist und vielleicht selbst auch nicht daran geglaubt haben, auch nach dem 3-1 nicht.
Also positiv bewertet würde ich es auch als eine Enttäuschung. Wahrscheinlich von Mannschaft, die sich auch mehr erhofft haben, und von Fans bewerten. Ich muss sagen, ich habe beim 1-3 nicht mal gejubelt. Ja, also, weil ich. Und ich war dann auch wirklich so enttäuscht, dass seit langem wieder mal. Ich war gar nicht sauer auf die Mannschaft, ich war einfach nur enttäuscht. Vielleicht hat das im Endeffekt, haben das Teil der Mannschaft im Endeffekt genauso gefühlt. Ja.
Jetzt ist die große Sache ja, hätte jemand vor der Winterpause oder am ersten Spieltag gesagt, vor Weihnachten, dritter Platz, wollte das haben. Hätten wir alle unterschrieben. Jetzt gehen wir mit so einer Delle, einer Leistungsdelle da raus aus den letzten Spielen. Wie bewertet ihr die Delle? Ist die jetzt nachhaltig? Müssen wir uns Sorgen machen für den Start nach der Winterpause? Ich versuche immer Rückrunde zu sagen, aber ist es ja offiziell gar nicht. Also wie bewertet ihr dieses Leistungsloch? Ist das jetzt was uns begleiten wird, wenn wir wieder starten? Oder glaubt ihr, es war jetzt einfach nur mal Zeit, die Akkus aufzuladen? Matthias?
Ich glaube, wir hatten jetzt im Endeffekt, wir hatten jetzt schon schwere Spiele. Das Pokalspiel in Leipzig, das haben wir halt komplett verhauen. Da gibt es auch nichts. Aber ich denke mal, man kann schon einfach mal ein richtig schlechtes Spiel mit drin haben. Lyon würde ich bewerten als schon einen Qualitätsunterschied auch. Das zweite Leipzig-Spiel auch als Qualitätsunterschied. Die Kader sind im Endeffekt, haben trotzdem noch große Unterschiede. Sei es nur, wenn es nur der Marktwert ist, oder auch die, also wenn man sieht, wenn Openda, Sechko, da ist schon so enorme Qualität. Da sind noch ein Haufen Verletzte. Wir können im Endeffekt, wir haben es mittlerweile so, dass wir starke 13 Spieler haben, aber mehr dann im Endeffekt dann auch nicht. Was aber auch nicht, ich weiß nicht, ob das unser Anspruch sein müsste. Früher wussten. Aktuell ist ja so, wir wissen die Aufstellung eigentlich von den Spielen nicht mehr. Früher konnten wir immer aufstellen. Hast du manchmal nur, schon überlegt, ob du nur 10 aufstellen willst. Ja? Aber aktuell ist der Kader schon stark ausgepegelt. Wobei es dann natürlich, jetzt sieht man, ich denke vor der Saison hätte jeder gesagt, der Kader ist so weit austariert. Aktuell sieht man halt jetzt, dass es schon Punkte gibt, wo man im Endeffekt nochmal Stellschrauben gibt, wo man dran drehen könnte. Das macht aber natürlich auch, das oder das geht natürlich auch nur mit viel Geld oder mit noch mehr Kapital.
Aber müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass wir einfach diese schlechte Phase mitnehmen?
Also ich sehe die Pause eigentlich positiv. Man kann wahrscheinlich kurz mal durchatmen, leider die Akkus nicht komplett aufladen. Das ist leider der kurzen Pause geschuldet. Meine Hoffnung ist schon, dass wir mit Højlund und Usun mehr oder weniger zwei Neuzugänge haben, die wir jetzt erst am Schluss dieser Spieltage hatten. Und ein Larsson, ja, im Endeffekt auch dann wieder zurückkommt, ein Tuta zurückkommt, ein Amenda trotzdem Einheiten oder Einsätze bekommen wird, wenn es vielleicht auch nicht gegen die Top 5 ist, aber zumindest in den anderen Spielen helfen kann und seinen Körper in Bälle werfen kann, wie es die Mainzer dann jetzt im Spiel gemacht haben. Aber natürlich sieht man, wir haben links defensiv für mich schon eine Baustelle, eine kleine. Da ist man...
Aber Bevor wir zum Kader kommen, Marco, wie ist deine Meinung zu unserem Leistungsloch? Ist das nachhaltig oder ist es so, ja, come on, wir müssen jetzt alle einfach mal kurz Akkus auftanken und dann weiter geht's?
Es wird das erste Spiel nach der Winterpause zeigen. Das war ein immenser Sturz von diesem ganzen Hype, der um die Mannschaft geherrscht hat. Nicht nur ein Spiel mal auf den Sack zu kriegen, sondern mehrere in kurzer Zeit. Das muss die Mannschaft jetzt beweisen nach der Winterpause. Aber ich sehe es ähnlich wie Matthias. Die Qualität der ersten erfahrenen Spieler wird da doch einen wesentlichen Unterschied machen. Auch ein Theat, der wieder hoffentlich vollständig fit ist, wird einen immensen Unterschied machen.
Also ich sehe schon, ihr schart jetzt mit den Hufen, ihr geht auf die Spieler, ihr wollt doch jetzt bestimmt was zum Kader sagen. Brauchen wir Verstärkungen? Ja oder nein? Wenn ja, sollen wir aus dem Vollen schöpfen oder punktuell? Was braucht es für Spieler? Alter, Position, Sofortverstärkungen oder noch ein neues Talent, damit wir auch in der Rückrunde gut aufgestellt sind. Also ich höre ja klar raus, dass ihr seht, dass wir da noch nicht optimal aufgestellt sind. Wie könnten denn unsere, wenn wir Transfers eurer Meinung nach brauchen, und das höre ich raus, wie könnten die aussehen?
Erstmal ist für mich wichtig, gerade in schlechten Zeiten, also Phasen der Saison, nicht zu viel zu ändern. Weder am System, noch am Personal, noch an der Spielweise. Die Defensive hat sich am Anfang der Saison hervorragend präsentiert. Das muss man nicht unbedingt ändern. Ja, man kann sich mal auf den Gegner einstellen. Bei uns ist es aber nicht gelungen. Generell würde ich einen Flügelspieler mir wünschen.
Links, rechts, offensiv, defensiv?
Offensiv auf jeden Fall. Knauf macht es okay bis gut auf der rechten Seite. Deswegen ist es okay. Dann brauchen wir aber links was. Ich glaube, man hat einen gesehen im Main-Spiel, als Baruja kam. Er hatte mehrere Durchbrüche über die linke Seite. Jemanden, der solide ist, ihn aber nicht blockiert, das wäre mein Wunsch.
Und lieber einen Jungen oder einen sofort Verstärkung kann helfen, erfahrenen Spieler? Macht er in dem Potenzial solide?
Aber, egal, aber es ist Alter, spielt keine Rolle. Die Spieler werden immer jünger heutzutage. Wenn er mit 20 schon bei 5 Saisons in einer Profiliga auf hohem Niveau gespielt hat, bin ich zu fein damit. Wenn der aber mit 27 erst die Erfahrung und auch hat, dann ist er 27.
Ja, okay, dann hoffen wir zumindest mal, dass es keine fantasielosen Transfers werden. Irgendwelche Leute, die seit 6, 7 Jahren bei 4 Vereinen durch die Bundesliga tingeln. Also meine Bas Dost und Ilsanka kommen mir da in den Sinn. Da habe ich echt, also ich glaube nicht, dass wir solche fantasielosen Transfers tätigen werden. Dafür ist auch der Need, glaube ich, nicht ganz so groß. Wie siehst du es denn, Matthias?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir jetzt bei der Überlegung nochmal Gedanken gemacht. Natürlich, wenn Tuta zurückkommt, hast du links wieder Theater, der da spielen kann. Natürlich, da war dann sonst wieder nicht viel passieren. Deswegen ist halt dann zweifelhaft, ob man links defensiv was machen muss. Man kann das wahrscheinlich so abfangen, wenn eventuell Amenda vielleicht Innenverteidiger spielen kann und Theater komplett geblockt ist für links. Für mich kann Christensen im Endeffekt auch IV spielen. Collins haben wir dann rechts, der macht das gut. Natürlich ist es schwer, einen offensiven Spieler auf der Außenbahn, der uns weiterbringt, wird wahrscheinlich enormes Geld kosten. Ja, ich würde da fast, aber das werden wir einfach nicht machen, weil das einfach nicht mehr unser Modell ist. Ich würde fast auf eine Leihe gehen. Und dann eher was Gestandenes, was woanders vielleicht nicht gerade so zurechtkommt. Mein Take wäre aber fast eher ein bisschen ein Spieler, der zumindest auch mal in der Sturmspitze spielen kann. Mhm. Also ein Linksaußen beziehungsweise Mittelstürmer, der beides spielen kann. Natürlich, im schönsten Fall würde der gerade in Frankreich spielen und wir waren letztes Jahr schon mal an dem dran, aber der ist nicht bezahlbar. Ja, für wir hatten schon mal das Thema, ich glaube für 10 Millionen, für um die 10 Millionen können wir uns nicht verstärken als Eintracht Frankfurt. Was im Endeffekt auch eine krasse Aussage ist.
Ja, stimmt.
Baroja blockiert man. Ich finde, er hat es jetzt, das Spiel jetzt hat mich noch mal ein bisschen ihn anders bewerten lassen. Ich fand, er hat teilweise da Lücken gerissen. Genau dieser Spielertyp hat uns eigentlich gefehlt. Und er hat es jetzt gut gemacht. In den Spielen davor war es immer ein bisschen unglücklich. So viel Einsatzzeit hat er auch noch nicht bekommen. Im besten Fall kann da sich was entwickeln. Ja,
ja, Baroja auf jeden Fall eine Option, der man auch das Vertrauen da geben muss. Und das, finde ich, war einer der ganz wenigen Spieler, am Samstag die Werbung in eigener Sache gemacht haben. Das hatte schon einen Impact. Und ja, dann müssen wir einfach mal schauen, was die Frankfurter Philosophie dann im Winter sein wird. Ob man, ich denke, natürlich wird der Markt beobachtet und sollte sich irgendwo spontan irgendwie ein gutes Fenster auftun für eine Leihe eines erfahrenen Spielers, dann wird man sich schon einig, der sofort helfen kann, dann würde man den natürlich trotzdem holen, das ist ja klar. Aber ich glaube, die Zeiten, wo wir jetzt wirklich noch irgendwie so eine große Summe in die Hand nehmen, die sind jetzt im Winter, glaube ich, bei vielen Clubs vorbei und auch bei uns, selbst wenn wir die finanzielle Möglichkeit hätten. Ich glaube, die haben wir auch, da hätten wir auch, aber da wird, glaube ich, weitsichtiger gespielt, was das Portemonnaie angeht. Und dann sich auf den Sommer fokussiert.
Ekstase im Waldstadion!
Wie werden wir die Rückrunde bestreiten? Habt ihr ein gutes Gefühl? Seid ihr unentschlossen? Glaubt ihr an einen kompletten Einbruch und wir kämpfen um die Conference League oder sowas? Das wäre ja schon Worst Case. Wie ist da eure Einschätzung?
Also ich fange mal an. Also ich glaube, wir können in der Hinrunde noch Punkte holen, auf jeden Fall. Da ist noch was offen. Gerade St. Pauli muss man eigentlich im Endeffekt holen. Und dann haben wir zwei Heimspiele. Wir haben
zu Hause gegen Freiburg.
Freiburg und Dortmund. Da sind auch Punkte drin trotzdem. Und dann kommt wieder, ich mache in den letzten, glaube ich, 3-4 Jahren, zähle ich ab der Rückrunde immer ein Plus-Minus-Punkte-Konto. Das heißt, wie viele Punkte haben wir in der Hinrunde gegen diesen Gegner geholt? Haben wir jetzt mehr oder weniger geholt? Und das wird wieder ausschlaggebend, weil es ist im Endeffekt so, um diesen vierten Platz, den ich im Endeffekt dieses Jahr erreichen will, Etienne hat es mal ganz geil gesagt, warum denn eigentlich nicht? Ja, der vierte Platz muss einfach mal drin sein. Das wäre eigentlich nochmal der größte Erfolg, den ich mit Eintracht Frankfurt mitmachen würde. Und also um diesen Platz zu erreichen, zumindest um am Faden zu bleiben, müssten wir im Endeffekt an 60 bis 65 Punkte holen, ja. Wenn wir jetzt 27 haben, wir holen noch 4 mindestens. Ja, ist da was also drin, wenn wir nicht weniger Punkte holen als in der Hinrunde.
Also ich bin auch guter Dinge, weil, also diese, warum nicht auf St. Pauli gewinnen, frage ich mich. Also um jetzt nochmal grauere Zeiten hervorzuholen, Bas Dost hat da ja uns ja auch schon mal im Pokal weitergeschossen. und da, glaube ich, eine schlechtere Truppe. Und ja, Freiburg desolat in Leverkusen. Klar, Leverkusen ist auch bockstark gerade, aber Freiburg ist auch wirklich keine Mannschaft, von der wir sagen müssen, die können wir nicht zu Hause schlagen. Auch das darf unser Anspruch sein, die zu besiegen. Dann hätte man 6 Punkte geholt und geht richtig stabil dann noch mit einem schönen Heimspiel in die Rückrunde. Also Marco, wie ist denn dein Empfinden, deine Prognose?
Ich glaube nicht, dass wir einbrechen. Aber einen vierten Platz glaube ich auch nicht. Die Hinrunde hat ja gezeigt, das Team ist noch nicht so weit. Ich denke, wir werden uns wieder Platz 5, schlechtestens 6 einsortieren und wieder in die Europa League kommen.
Oder wir gewinnen die Europa League.
Ja.
So, dann ist ja unabhängig vom Liga-Ergebnis klar, in welchem Wettbewerb wir spielen. Träumen muss ja erlaubt sein. Aber Matthias, ich bin jetzt Wort gefallen. Erzähl.
Also erstmal muss ich sagen, man merkt, wie jung du bist, wenn Bas Dost wirklich dein Spieler ist für sehr schlechte Zeiten. Da habe ich
nein,
dann noch ganz
andere. Pavel Michalovic kenne ich auch noch. Alles gut.
Da habe ich doch ganz andere Namen. Der hat auch seine 10 Tore in der zweiten Liga gemacht. Also. Ist jetzt auch nicht, ja. Da gab es noch schlimmere Phasen der Eintracht. Also Pejovic ist mein All-Time-Favorite, schlechtester Spieler überhaupt. Also, den führe ich immer an für meinen schlechtesten Spieler. Da haben wir einmal, glaube ich, 5-1, glaube ich, in Lautern verloren. Ich glaube, ein DSF-Spiel.
Ja.
Und er wurde in der Halbzeit aus, oder vor der Halbzeit ausgewechselt. Und das war Fokuhila, schwarze Haare, das war halt, das ist mein All-Time absolut schlechtester Spieler da eigentlich. Man kann nicht immer noch ein Jahr warten. Nächstes Jahr ist Mamouche weg. Larsson wird bleiben, weil er jetzt wahrscheinlich ein bisschen vom Radar rausfällt. Aber kriegt man eine stärkere Mannschaft oder eine gleich starke Mannschaft nächstes Jahr wieder zusammen, ohne in die Champions League zu kommen?
Boah. Ich glaube, man braucht eine ausgewogenere Mannschaft. Es ist nicht wirklich entscheidend. Also manchmal schlägt auch das Team die einzelnen Charaktere. Kennen wir zu Genüge. Schau mal, wir haben jetzt zum Beispiel zwei Spieler mit der Bimbe und Nkoku, die überhaupt nicht stattfinden. Wenn du die zwei von der Payroll kriegst und ordentlich ersetzt, dann hast du wieder ein ganz anderes Bild.
Da fällt mir was ein, traurig genug, dass wir heute nicht einmal den Namen Mario Götze erwähnt haben. Vor 10 Jahren hätte jeder gesagt, du hast ja nämlich alles, Mario Götze bei der Eintracht spielt. Warum der jetzt aktuell so gar keine Spielzeit bekommt, kann man natürlich schon hinterfragen, gerade gegen tiefstehende Gegner.
Ja.
Der dann auf jeden Fall immer noch Kreativität und auch für mich der beste Fußballer trotzdem in der Mannschaft, auch wenn er mir zu Tor ungefährlich ist, aber das ist natürlich das wieder ein anderes Thema. Aber der technisch stärkste Spieler bei uns, der für den Ball vor dem oder den Assist vor dem Assist immer gut ist, warum man es mit ihm nicht versucht und immer nur aus dem Halbfeld Bälle reinschlägt, ja, schwierig. Sind wir wieder bei meinem Spiel, aber
auch Spieler aus der zweiten, also jetzt gerade zweite Reihe, Götze sehe ich jetzt nicht dazu, aber der jetzt gerade wenig Einsatz hat und kaum eine Rolle spielt, auch da sieht man ja einen Weg, der wieder in die Mannschaft führen kann. Also da ist auch Dino Topmöller bestimmt, der wird schon wissen um die Qualität eines Mario Götze und Spieler, die am Anfang der Saison wenig gespielt haben, Collins, Brown, die haben sich dann in die Mannschaft gespielt und eine wichtige Rolle eingenommen. Warum sollten Spieler, die jetzt zurückgekommen sind, Højlund oder die gerade wenig zuletzt gespielt haben wie Götze, warum sollten die nicht auch nochmal einen guten Impact wieder geben können? Also, dass die Verstärkung auch von innen kommt und nicht nur extern.
Also ich glaube, bei Ebimbe ist ja wahrscheinlich viel Spekulation drin. Aktuell sieht es ja so ein bisschen aus, als ob das irgendwie nicht so ganz passt. Da gab es ja immer mal Gerüchte, dass so sein Lebenswandel nicht so der allerbeste ist. Ich will das gar nicht so total krass bewerten, aber dass er einfach, ja, er kann gut kicken und das reicht ihm einfach und er chillt so ein bisschen ab und pendelt da ein bisschen mit einem Kunko über die Zeil. Und ihm reicht das im Endeffekt halt. Und da müsste man ihm vielleicht nochmal den Finger drauflegen, weil sollte man die Idee haben, ihn verkaufen zu wollen, dann hätte man ihn ja nicht jetzt komplett außen vor gelassen. Dann wäre das schon unclever.
Absolut, ja. Ist nicht marktwertfördernd, einen Spieler von der Bank oder Tribüne anbieten zu wollen.
Und zumal er ja trotzdem auch immer noch Qualitäten hat, die uns auch trotzdem weiterhelfen können. Ja? Seine Durchbrüche auf der Seite und so. Das Spiel gegen die Bayern letzte Saison oder so. Da sind schon immer wieder mal 10 drin, wo man ja sieht, was für ein Potenzial eigentlich in ihm steckt. Dass er jetzt mal als Sechser bzw. Achter geholt wurde, das lassen wir jetzt mal beiseite, ja, aber auf der Außenbahn hat er uns dann doch helfen können.
Er hat auch so ein bisschen den Fluch gehabt, dass er viel eingesetzt wurde. Ich denke immer an den Co-Trainer vom FC Barcelona, Heiko Westermann natürlich, der auch überall mal gespielt hat, Außenverteidiger, Innenverteidiger, Sechser. Und dann wurde er irgendwann zum Meme, so ungefähr, weil er nie so richtig sich etablieren konnte auf einer Position.
Mir ist gerade einfach ein Gedanke gekommen. Haben wir nicht zu viel polyvalente Spieler im Kader? Hm. Wir haben Christensen, Tuta, Beat, Brown.
Man könnte meinen, da steckt ein Muster dahinter und diese Option wird bei der Suchmaschine angeklickt. Ja.
Ja. Auch Kevin Prinz hat es auch mal gesagt in einem Interview in der Zeit in Mailand, müsste es gewesen sein. Ein Trainer müsste Ancelotti gewesen sein. Wusste nicht, wo er ihn hinverbracht soll. Ist er ein Stürmer, ist er ein Zehner, ist er ein Sechser, ist er ein Achter? Was ist er? Und dann am Ende hat er auf der Bank gesessen. Es ist nicht förderlich, nur polyvalente Spieler zu verpflichten. Spieler brauchen gerade in schwierigen Phasen Strukturen, feste Positionen.
Ich will sogar weitergehen, das Team braucht das auch. Man hatte im Endeffekt jetzt auch, wenn die Tore, die da entstanden sind, die passieren ja natürlich auch, da es keine festen Strukturen gibt. Ja? Und wenn jeder die kennt, inklusive Einwechselspieler, dann fällt das auch leichter. Wie spielt man hinten raus? Scheinbar war ja Thema, man spielt nicht hinten kurz raus und kurz auf den Sechser. Ja? Da würde ich, ich habe heute Morgen, habe ich mir das Tor von Aston Villa gegen City, das 1-0 angesehen. Das war ganz schön, da musste ich kurz an uns denken. Das könnt ihr gerne mal, wir können das in die Shownotes einfügen. Das war ganz interessant. Da hatte der Keeper von Aston, hatte im Endeffekt diesen gleichen Ball, hat er mehr oder weniger auf den Achter bzw. Zehner gespielt. Also noch vertikaler. Und die haben direkt so das Tor gemacht. Ja? Also es gab 3 Stationen, 9 Sekunden und die haben so das 1-0 gemacht. Da müsste man im Endeffekt, das sind halt Zukunftsversionen. Aber ich glaube, sowas ist mit Santos eher möglich als mit Kevin Trapp.
Absolut.
Wenn Skiri den Ball auch richtig erwischt, dann ist das, es fällt auch kein Tor. Ja.
Ja. Es geht halt. Und Santos den Ball richtig einschätzt, ja.
Das passiert auch nur, das wäre an Kevin Trapp nie passiert, weil er gar nicht die Überlegung hätte, diesen Ball mit der Brust oder was auch immer anzunehmen, weil vermeintlich ein Rückpass kommt, sondern Kevin Trapp hätte den Ball einfach mit der Hand festgehalten. Ja? Dieses Dilemma hat man ja gesehen, wo der Ball auf das Tor flog und Santos so ein bisschen noch überlegt hat. Das sieht man ja auch öfter bei Rückpässen auf ihn. Dann nimmt er auch gerne den Ball einfach mal mit der Brust an, obwohl er ihn auch direkt mit der Hand fangen könnte. Ja? Das ist so sein Spiel. Natürlich muss er wird so ein Spiel nie wieder in seiner Karriere machen.
Ja. Wir schließen gerade den Kreis, nämlich wir haben bei Mainz angefangen, bei Mainz hört es auf. Ich möchte diesem Verein nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben, um ehrlich zu sein. Blöd nur, dass wir am Wochenende gegen sie gespielt haben. Geht ja auch um unsere Mannschaft, aber...
Ich würde das ganz kurz abrunden, das können wir, glaube ich, sogar als Schluss im Endeffekt verwenden. Für die Leute, die jetzt hart gegen junge Spieler wie Santos oder so vorgehen, also es war ja mal, ich glaube vor 2 Wochen sollte er unbedingt Kevin Trapp ablösen und er wäre der neue erste Keeper. Aktuell soll man ihn wahrscheinlich wieder verkaufen und zurückschicken, wo er hergekommen ist. Als das im Fan-Dasein vergisst man immer trotzdem noch, am Ende sind es Menschen. Ja, das ist schon ein Problem. Jeder vergisst das. Ja. Es gibt einen sehr schönen Podcast von Ralf Gunesch, im Rasenfunk, wo er erzählt, wie er vor jedem Spiel so aufgeregt war, dass er vor jedem Bundesligaspiel gebrochen hat und so in dieses Spiel reingegangen ist. Also der mentale Druck auf die Spieler, genauso auch beim Maltanovic, den sollte man im Endeffekt einfach nicht vergessen. Ne? Und das ist schon ein großes Thema. Das wird immer wieder vergessen.
Absolut. Ein gutes Schlusswort. Da stehen Menschen auf dem Platz und die haben auch noch ein Leben abseits des Platzes. Und da weiß man auch immer nie genau, was alles da noch so vor sich geht. Und man kann nicht einfach, auch wenn es Profis sind, kann man nicht einen Knopf andrücken und sagen, funktioniere jetzt gefälligst. Okay. Wir haben über die luxuriöse Situation gesprochen, dass wir Tabellendritter sind, aber alle auch noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht ist das mein Spiel und auch diese, oder eher gesagt, die Unzufriedenheit, die jetzt daraus resultiert ist, trotz des guten Tabellenplatzes, ein gutes Symbol vielleicht auch für das ein bisschen größere Bild, was man so vielleicht an Atmosphäre, Schwingungen und Stimmungen so mitbekommt, dass der Verein wächst, sportlichen Erfolg hat, expandiert in vielerlei Hinsicht und dass ein bisschen dadurch, dass man nach oben wächst, die Bindung zu den Wurzeln, zu den Fans vielleicht ein bisschen verloren geht. Das wäre was, worüber wir auch nochmal gerne sprechen würden. Vielleicht mag Matthias noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, das wäre halt optimal für eine Sonderfolge, die wir vielleicht sogar zwischen den Jahren nochmal oder vor dem St. Pauli-Spiel im Endeffekt einfügen könnten. Da müssten wir mal schauen. Schöne Überleitung könnten wir da im Endeffekt. Ich würde einen Gruß an David aussprechen, über den wir drei uns überhaupt kennengelernt haben. Er hatte vor Jahren die App Wir sind 12 ins Leben gerufen. Und da ein großer Dank, sonst gäbe es uns drei in dieser Konstellation gar nicht. Und da wollte ich ein großes Dank aussprechen und im besten Fall ihn als Gast dann begrüßen für diese Folge.
David, gib dir einen Ruck. Guter Mann, du hast viel zu sagen. Das haben wir doch schon gehört, wir drei. Du hast da jetzt Druck auf dem Kessel, das muss jetzt nicht mal hier seinen Bahn brechen, hier in unserem wunderschönen Podcast. Das ist dann so ein schöner, ich würde sagen, etwas, worauf wir hinarbeiten, was wir versuchen aufzunehmen in einer eigenen Sonderfolge. Zu welchem Preis passiert das denn jetzt hier eigentlich alles, dass wir uns darüber ärgern können, dass wir nach Spieltag 15 Dritter sind, Europa-League-Teilnehmer mit guten Aussichten und nicht unrealistische Chancen haben, dass wir uns auf die Champions League vielleicht freuen können und dafür qualifizieren können.
So, ich spiele nochmal ganz kurz den unangenehmen Grüßonkel, der ich heute bin. Ich würde auch nochmal den Matteo und den Sebastian grüßen, die einerseits für das Cover und einerseits für die Audiobearbeitung zuständig waren. Und damit aber auch jetzt diese Grüße beenden, die einfach nur langweilig sind für die Zuhörer.
Aber hochverdiente Grüße.
vielleicht können wir ansprechen, wie wir uns die Zukunft vorstellen.
Inwiefern?
Ja, im Endeffekt, dass das unsere Folge war. Unser Plan ist im Endeffekt, dass wir eine wöchentliche Ausgabe oder zumindest eine Ausgabe spielbasierte Nachbereitung und Vorbereitung im Endeffekt immer raushauen können. Wir haben noch sehr viel zu sagen, selbst über die U21, was heute gar nicht zum Thema kam, wo Marc und ich auch ziemlich tief drin sind. Selbst über die Jugendarbeiten von der U19 und von der U17 sind wir tief drin. Da muss man halt im Endeffekt mal gucken, wen das dann noch interessiert und wie tief wir da gehen. Und auch in der Transfer-Gerüchte-Küche sind Marc und ich auch sehr tief drin.
Ja, dann würde ich sagen, gibt es doch einiges, worauf sich unsere Zuhörerinnen und Hörer freuen können. Und wir hoffen, euch hat die Premierenfolge von Ekstase im Waldstadion gut gefallen. Wir freuen uns auf euch in Folge 2 und dass ihr natürlich auch am Ball bleibt, uns weiter treu bleibt, zuhört, euch die Folge gefallen hat und wir uns auch in Zukunft dann wieder hören.
Wenn nicht, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Alles Gute.
Alles klar. Macht's gut.
Ja.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat.
Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.